Ja, dann recht herzlich willkommen zum Talk D&P, VH und so weiter und so fort. Ich habe den ein bisschen abgekürzt, weil ich in der Agenda geschaut habe, wie eigentlich mein Talk heißt. Und ich wollte zumindest, dass einmal kurz mein Name noch sichtbar ist, bevor der eigentliche Titel erscheint. Um was geht es eigentlich in diesem Talk? Ist relativ schnell gesagt. Ich werde so ein bisschen über Apache Cordova sprechen, speziell im Bereich mit Visual Studio 2015, was wir da toolingseitig machen. Ganz kurze Frage vorweg, wer von euch benutzt Apache Cordova Stand heute? Eins, zwei. Wer von euch, die es noch nicht benutzen, macht Webentwicklung? Okay. Und wer von euch ist nur also auf der .NET-Welt unterwegs, hat noch gar nichts Zeit? Gibt es hier jemanden, der gar nicht entwickelt? Okay, gut. Außer natürlich da hinten am Mischpult. Also, mein Name ist Darius Paris, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft, bald das 15. Jahr, unglaublich. Und man kontaktiert mich mittlerweile am besten auf Twitter, weil da sieht jeder, wenn ihr mich anpingt und ich kann da nicht zurück. Ich muss also antworten. Und dementsprechend ist das eigentlich die beste Möglichkeit, mich zu kontaktieren und tausche dann auch gerne E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer oder was auch immer aus. Bevor ich auf Apache Cordova und Visual Studio 2015 zu sprechen komme, möchte ich so noch ein bisschen das Allgemeine zur mobilen Softwareentwicklung ergänzen. Ich denke, dass der Begriff mobil vielleicht in Zukunft ein bisschen sich ändern wird. Nichtsdestotrotz gibt es ja die Problematik, dass wenn ich heutzutage Anwendungen schreibe, es ja unterschiedliche Plattformen gibt. Und unterschiedliche Plattformen sind jetzt nicht nur mit den größeren Plattformen gemeint, sondern eben auch mit Plattformen, die am Markt vielleicht noch nicht so den ganz großen Marktanteil haben, beziehungsweise vielleicht auch in Zukunft neue Plattformen, die dazukommen. Also ich kann gar nicht sicher sagen, auf welchen Plattformen ich in Zukunft vielleicht meinen Code zur Verfügung stellen möchte. Und wenn man das betrachtet, gibt es natürlich neben den unterschiedlichen Betriebssystemen wie eben Windows, iOS, OS X, Android oder eben auch Tizen, was jetzt in den Samsung-Fernsehern mitverbaut wird und vielleicht auch zukünftig in andere Geräte mitverbaut wird, natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, Apps technisch zu deployen. Bedeutet aber für die Anwendungsentwicklung natürlich, dass man da eine gewisse architekturelle Arbeit reinstecken muss, wie organisiere ich mich am besten, was ist vielleicht der beste Weg, um diese Anwendung auf diese Plattform zu bringen. Neben den unterschiedlichen Betriebssystemplattformen kommen auch unterschiedliche Formfaktoren mit ins Spiel. Ich kann heute natürlich sehen, welche Devices es gibt, welche Formfaktoren ich nutzen kann, aber ich kann das vielleicht nicht in Zukunft für alle Formfaktoren vorhersagen. Was ich aber davon ableiten kann, sind natürlich gewisse Paradigmen, die ich in meiner Softwareentwicklung integrieren sollte, damit ich eben da relativ flexibel bin. Was alle immer versuchen so zu finden, ist eine Möglichkeit, möglichst flexibel und effektiv und mit möglichst geringen Kosten das Ganze zu realisieren. Aus eigener Erfahrung sage ich euch, es gibt keine Silberkugel, die da passt. Ja. Aber letztendlich ist es doch die Suche nach dem heiligen Gral, die der Softwareentwickler immer versucht zu finden. Das heißt, ich habe auf der linken Seite die End-User Experience für eine Anwendung. Ein End-User, der auf seinem Telefon eine App öffnet, möchte, dass diese App sich möglichst so anfühlt wie der Rest des der User Experience dieses Telefons. Er möchte keinen Unterschied merken. Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache für den Endbenutzer, um eine Akzeptanz für die Anwendung zu haben. Auf der anderen Seite möchte der Entwickler möglichst mit geringen Mitteln, vielleicht auch mit sehr viel Wiederverwendbarkeit, eben sein Ziel erreichen, ohne sich jetzt speziell auf eine einzige Plattform einzuschießen und dort entsprechend seine Zeit zu investieren und dann auf einer zweiten Plattform nochmal die gleiche Zeit zu investieren. Oder vielleicht sogar mehr, weil es da Unterschiede gibt, die so gravierend sind, dass man in der eigenen Entwicklung doch noch ein bisschen mehr Know-how aufbauen muss. Und diese Suche nach dem Heiligen Gral, das ist genau wie beim Heiligen Gral, wird es nie geben. Ja? Sind wir Realisten, wir sind alle lang genug im Software-Business. Diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, ich sage es euch gleich, vergesst das, es wird so in der Form nie geben. Zumindest nicht, solange ich noch aktiv im Berufsleben sein werde. Was aber jetzt nicht direkt heißt, dass ich kündigen würde, falls es jetzt nächstes Jahr kommt. Okay. So, Man hat also im Prinzip diese Anforderungen, die auf Grundlage der verschiedenen technischen Entwicklungen stattfinden, der verschiedenen Player, die mit ihren Produkten in den Markt kommen, stellt man sich so ein bisschen die Frage, ich kann ja auf allen Plattformen in irgendeiner Form nativ entwickeln. Ja? Aber ich habe auch die Möglichkeit, und das hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr etabliert, das ein bisschen generischer zu machen, indem ich eine standardisierte Technologie nehme, die eben auf allen Plattformen zur Verfügung steht. Und hier ist genau das größte Potenzial für Entscheidungen innerhalb eines Unternehmens, innerhalb eines Projektes. Und ich würde das auch nicht per se sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern ich würde das vielleicht wirklich davon abwägen, was ist denn eigentlich die Domäne, in der wir unterwegs sind und wie ist das Know-how bei den einzelnen Mitarbeitern und vielleicht müssen wir da etwas tun an der Stelle, um diese entsprechend dann aufzuschlauen beziehungsweise vielleicht noch zusätzliche Leute dazu zu bringen. Die native Seite gibt uns natürlich die Möglichkeiten, ja, das Device komplett auszunutzen. Ich kann in der Regel alles ansprechen, was mir der Betriebssystemhersteller als API zur Verfügung stellt. Ohne Wenn und Aber. Ich muss unter Umständen halt mich darauf einlassen, dass ich ein natives Entwicklungstool nehme, vielleicht auf iOS direkt mit Objective-C drauf arbeite und dann die APIs anspreche. Nichtsdestotrotz habe ich hier die größte Ausnutzung der Plattform. Aber ich habe auch womöglich den größten Zeitinvest und das größte Festfahren in einer bestimmten Technologie. Und auf einer anderen Plattform sieht das unter Umständen ganz anders aus. Beim Web ist es so, da sind wir device-unabhängig. Also überall gibt es einen Webbrowser und es gibt überall die Möglichkeit, den Webbrowser zu hosten in einem Container. Ja, aber ich habe halt Einschränkungen. Und zwar sind die Einschränkungen derlei, dass ich natürlich eine Schnittstelle brauche von meiner Webanwendung in das Device hinein, um dann entsprechend programmieren zu können. Und genau in diese Schnittstelle gibt es eben verschiedene sogenannte, ich nenne sie jetzt einfach mal Brückentechnologien. Apache Cordova ist zum Beispiel eine davon. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, mit meinen Webkenntnissen mobile Anwendungen zu schreiben und das Ganze als native Anwendung zum Beispiel auf dem Device zu deployen. Also ich werde jetzt ab dieser Stelle jetzt nur noch diesen Web-Ansatz betrachten. Und was bedeutet das, wenn ich jetzt von meiner Webseite zu Apps möchte? Also ich möchte jetzt wirklich meinen Inhalt, den ich vielleicht schon im Web zur Verfügung stehen habe, in Apps zur Verfügung stellen, beziehungsweise Subelemente davon, Companion-Apps, was auch immer Sinn macht in meinem entsprechenden Szenario. Der Weg dahin, ich muss gerade noch ein bisschen pausieren, ich habe Kohlensäure getrunken, das ist immer ein Problem vom Vortrag. Okay, der Weg dahin ist vielerlei. Also ich kann natürlich eine Webseite zur Verfügung stellen. Und diese Webseite kann ich einfach über den Browser des Gerätes, das ich entsprechend adressieren möchte, nutzen. Und vielleicht langt mir auch die Funktionalität, die da zur Verfügung steht. So. Damit das aber funktioniert, ist es unbedingt wichtig, auf Webstandards zu setzen. Wenn man hier nicht auf Webstandards setzt, und das hat jetzt nicht nur mit den momentanen Browsern am Markt zu tun, man weiß nämlich nicht, was vielleicht übermorgen für ein Browser auf den Markt kommt, von welchem Hersteller, das kann man so nicht vorhersehen. Ist es aber sehr gut, wenn man eben Standards hat und mit diesen Standards, die von den Webbrowser-Herstellern implementiert werden sollten und auch mittlerweile auch implementiert werden, natürlich eine relativ gute und runde Sache hat, um seine Anwendung überall laufen zu haben. Also in dem Fall ist eine Webseite, die halt auf dem Server ist, über einen Browser gehostet wird, kann auf einem mobilen Gerät konsumiert werden. Der nächste Schritt ist so ein bisschen die Möglichkeit natürlich, die einzelnen Formfaktoren mit reinzunehmen. Und ich würde persönlich schon mal beides zusammenführen. Ja, also für mich gibt es da rein technisch keinen Unterschied. Heutzutage ist es einfach wichtig, dass ich mit verschiedenen Formfaktoren mich auseinandersetze und deshalb meine Webseite grundsätzlich mit einem responsive Design ausstatte. Und nicht nur meine Webseite sollte es sagen, wenn ihr native Anwendungen schreibt, solltet ihr auch schauen, dass ihr natürlich responsive entsprechend arbeitet. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man aus historischen Gründen natürlich nicht die Webseite selber anfassen kann, sondern vielleicht nur Teile davon zusätzlich ergänzen kann, gibt es natürlich die Möglichkeit, sogenannte mobile Views zu schreiben, die speziell für die Mobilgeräte rausgerendert werden. Aber auch hier unbedingt darauf achten, dass ihr einfach euch an Webstandards haltet. Der nächste Schritt wäre jetzt eine solche Webseite, die auf dem Server xyz.com liegt, in eine App zu paketieren. Ja? Wobei xyz.com kann natürlich auch ein Intranet-Server sein. Also es muss nicht zwangsläufig im Internet sein. Und das in eine Web-App packen. Also ich habe eine App, die ich aus dem Store oder aus dem Unternehmensportal auf das Device lade, als Paket, und dort ausführe. Und die hostet letztendlich einfach nur die Webseite. Bietet mir ein paar zusätzliche Möglichkeiten, je nachdem, was für eine Technologie ich benutze, um zum Beispiel auch die Hardware von einem solchen Gerät anzusprechen. Hat aber auch Limitierungen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, die momentan Stand der Dinge sind, so dass dieser Ansatz für einige Plattformen funktioniert, aber nicht für alle. Und der Ansatz mit den webbasierten Apps, also web-hosted Apps, hat natürlich auch den Nachteil, dass ich in der Regel online konsumiere. Wenn ich das Ganze aber offline konsumieren möchte, dann sollte ich natürlich in der Lage sein, auch eine lokale Webanwendung zu schreiben. Man kann das auch, diese zwei rechten Beispiele kann man auch relativ gut kombinieren. Ja. Bei dem ganz rechten Ansatz Hybrid Apps lokal bedeutet, dass ich paketiere meine komplette App samt Skriptabhängigkeiten in ein Paket und deploy die über einen Public Store zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, um im Windows Store eine App zu publizieren oder im iOS Store. Das ist im Übrigen ja, eine Sache, die relativ viele mit Apache Cordova oder mit dem Intel XDK oder mit anderen Dingen tun heutzutage und bedingt aber, dass ich mich sehr, sehr gut mit Single-Page-Applications auskenne und mich damit auseinandergesetzt habe. Und dazu spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle, auf die ich so ein bisschen eingehen möchte. Und als Brücke nehmen wir Apache Cordova. Und Apache Cordova erlaubt es mir entsprechend, verschiedenste Plattformen zu adressieren. Ich habe jetzt wirklich eigentlich überall, wo ich in der Lage bin, ein HTML-Paket zu deployen, die Möglichkeit, als Zielplattform entsprechend draufzugehen. Das bedeutet Firefox OS, Amazon Kindle, Android natürlich, Windows Store, Windows Phone. All diese Möglichkeiten bestehen natürlich bei Cordova. Das Ganze kommt aus dem Open-Source-Bereich in der Apache Foundation. Es gibt PhoneGap und Cordova. Ja, PhoneGap ist einfach nur der kommerzielle Zweig von Apache Cordova, der eben von Adobe zur Verfügung gestellt wird. Das Ganze ist vom Tooling her eigentlich ein recht kommandozeilenorientiertes Tool, das sehr, sehr nah am Webentwickler von dem Nicht-Visual Studio-Webentwickler liegt. Ja. Und die Integration mit der Hardware des Systems funktioniert in der Regel über Plugins. Das bedeutet, werden wir es noch im Architekturdiagramm sehen, dass ich eben entsprechend eine Brücke habe, wo ich dann reinrufen kann. So, wer war nochmal Webentwickler? Also ihr braucht jetzt nicht strecken, aber ihr habt doch bestimmt ein typisches Web-Dev-Toolset, ja? Jeder von euch. Frage ist, ja, wie sieht dieses aus, dieses typische Web-Dev-Toolset? Was sind so diese typischen Tools, die ein Webentwickler benutzt? Da sind jetzt nicht nur Frontend-Tools drin, das sind auch Backend-Sachen drin, weil die App alleine auf einem Device hat vermutlich im Szenario wenig Mehrwert, ohne dass ich ein Backend habe, wo ich Daten hinterlegt habe und entsprechend Queries machen kann, beziehungsweise darauf arbeiten kann. Sind aber auch Sachen drin, die jetzt Entwickler-Workflow bedingt sind, wie zum Beispiel eben Test-Frameworks. Und ihr seht schon alleine an dieser Anzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten, die ein Webentwickler hat heutzutage, dass es sehr, sehr vielschichtig ist, dass es kein typisches WebDev-Toolset gibt. Es gibt typische Paradigmen, dass zum Beispiel Testing gemacht werden sollte, dass zum Beispiel ein Taskrunner genutzt werden sollte, um ein Deployment zu machen. Aber es gibt auch Vorlieben. Ja? Angular ist ein ziemlich populäres Framework für Data Binding zum Beispiel und auch für das Separieren von Anwendungskonzerns innerhalb der Anwendung. Ember ist ein anderes, das sehr, sehr meinungsbehaftet ist. Ist eine Übersetzung, ist 1:1 opinionated. Das vermutlich mehr Rails-Entwickler ansprechen wird. jQuery selber ist eigentlich ja, vielleicht kein Framework in dem Sinne, aber eine sehr bekannte Bibliothek, die man schon lange nutzt. Und so gibt es eben verschiedene Sachen, wie auch aufsteigende Frameworks wie React oder Aurelia, falls das jemand schon mal gehört hat. Und es gibt natürlich auch andere Faktoren, die ich berücksichtigen muss im Backend-Framework. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, das Ganze zu integrieren. Also wenn ich schon JavaScript zum Beispiel im Client programmiere, vielleicht sollte ich einfach im Backend Node nehmen, um einfach weiter JavaScript zu programmieren. Aber vielleicht habe ich gar nicht die Ressourcen, um so viel Backend JavaScript zu schreiben, sondern habe eher Rails-Entwickler oder ja, .NET-Entwickler, die halt ASP.NET und C-Sharp machen. Es gibt wirklich so unterschiedliche Kombinationen, dass man eigentlich nicht von einem typischen Web-Dev-Toolset sprechen kann. Aber was alle gemein haben, ist, dass sie in der Regel auf der Kommandozeile arbeiten. Sind wir uns einig, oder? So. Ich muss mal ganz kurz hier umschalten. Na, okay. So ab einem gewissen Alter braucht man so eine Vorgehensweise. gut. CD-Demo. Machen wir das hier mal. Also es gibt jetzt hier ein Verzeichnis, das heißt Demo 1, das werden wir jetzt nicht benutzen, wir machen einfach ein neues. Wenn ich mit Apache Cordova arbeite, installiere ich mir das in der Regel über einen Paketmanager, den ich mit Node bekomme. Das heißt, ich installiere mir Node, ich installiere habe dann NPM installiert und mit NPM, können wir mal gucken, das ist hier diese Version, habe ich dann die Möglichkeit, einen entsprechenden Install -g Cordova zu machen. Warum zeige ich euch jetzt diese Kommandozeilensache? Es ist nämlich ganz arg wichtig, das Visual Studio Tooling macht nichts anderes wie das. Ja? Es dient als Proxy für die Kommandozeile. Das heißt, ich kann Leute, die traditionell aus der Frontend-Webentwicklung kommen oder auch aus der Backend-Webentwicklung, die eigentlich aus dem Unix-Bereich kommen, also OS X oder Linux, miteinander kombinieren im Team mit Leuten, die eigentlich lieber das visuelle Tooling mögen und mit Visual Studio arbeiten. Weil es nichts anderes ist, wie beide Welten miteinander kommunizieren zu lassen auf Basis der gleichen Tools. So würde ich jetzt Cordova installieren und so weiter und so fort. Und wenn ich Cordova installiert habe, dann habe ich hier eine bestimmte Version, es müsste jetzt die 4.3 sein. Und dann können wir mal eine Cordova-App machen. Schauen wir mal kurz nach. Da gibt es halt verschiedene Commands. Machen wir mal was ganz Einfaches. Cordova create Demo 2 und erstellen jetzt eine neue Cordova-App. Dann gehen wir ins Demo 2-Verzeichnis rein und rufen einen Editor unserer Wahl auf. Früher habe ich immer Vim benutzt. Heute habe ich mal aus Spaß auf Atom umgestiegen. So, das ist jetzt ein Editor, der ist cross-Plattform verfügbar. Hier haben wir unsere Projektstruktur. Das war diese Taste hier, die ich nutzen kann. Das ist das, was wir jetzt angelegt bekommen haben. Das heißt, wir haben ein Verzeichnis, wir haben die Konfigurationsdatei XML. Das ist die Konfigurationsdatei für das Cordova-Paket. Also da wird dann letztendlich entschieden, wie die einzelnen Elemente zusammengefügt werden, wie das Paket heißt, welche Version es hat und so weiter, welche Plugins noch reinkommen. Und wir haben verschiedene Verzeichnisse. Das Hooks-Verzeichnis, da kann ich eigene Unterverzeichnisse integrieren, wo ich dann aufgerufen werde zu bestimmten Deployment-Schritten. Also da gibt es zum Beispiel After-Build, Before-Build, Es gibt eine Reihe, es sind so 20 unterschiedliche Hooks, wo ich reingehen kann und entsprechend dort Code hinterlegen kann. Die eigentliche Arbeit befindet sich jetzt hier, in diesem Verzeichnis. Das ist unsere eigentliche App, die wir programmieren. Und das ist genau das, was der Webentwickler letztendlich auch von seinem Frontend her kennt. Also wenn der Frontend-Webentwicklung macht, habe eine Index.html, dann habe ich typischerweise ein JavaScript-Verzeichnis, wo meine JavaScript-Bibliotheken drin sind. Ich habe mein CSS-Verzeichnis und so weiter und so fort. Gut, das Ganze können wir nun für verschiedene Plattformen bauen. Und die Plattformen, die eben jetzt hier bei mir zur Verfügung stehen, sind zum einen Amazon Fire OS, Android, BlackBerry 10 Browser, Firefox OS, Windows, Windows 8, WP 8. Was fehlt, ist iOS. Ja? Das liegt daran, dass das jetzt hier ein Windows-Rechner ist. iOS, dazu benötige ich nach wie vor ein MacBook oder ein OS X-fähiges System. Kann Mac Mini sein, was auch immer in der Regel. Aber auch hier bieten wir mit Visual Studio eine Lösung, um das entsprechend zu adressieren und richtig einfach zu machen. Gut, wenn wir jetzt ins www-Verzeichnis gehen, dann würden wir jetzt zum Beispiel, wenn wir eine App schreiben möchten, die mit Angular arbeitet, dann muss man sich jetzt das Framework entsprechend runterladen. Ja. Das ist so eine Sache, die macht man an der Stelle jetzt nicht so, sondern man versucht, möglichst viel Workflow zu automatisieren. Das bedeutet, man schreibt auch in der Regel Paketdefinitionen. Und eine solche Paketdefinition ist im Front, also im Backend-Bereich gibt es für Node die Paketdefinition package.json, die einfach dafür sorgt, dass Node-Module runtergeladen werden. Kann man sich vorstellen, wie die NuGet-Pakete, also dieses Paketverzeichnis, das in Visual Studio-Projekten drin ist. Und das Gleiche gibt es eben auch für ein Frontend und das nennt sich so. Und zwar ist das das hier. Hier. Bauer. Ja? Englisch geschrieben, Bauer. Was ist ein Bauer? Jemand, der baut, ne? Also die Amis, die mögen gerne solche Assoziationen von Wortspielen. Das ist der Name. Das heißt, es baut mir einfach die entsprechenden Pakete in mein Frontend rein. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel eingebe Bauer install Angular, dann geht er jetzt ins Netz raus, holt sich aus GitHub entsprechend die Angular-Version. Ich habe keine angegeben, deshalb nehmen wir einfach die letzte. Und spielt sie in ein bestimmtes Verzeichnis rein, in dem Fall Bauer underscore components slash Angular. Okay. Das ist so der Workflow, den ich so in der Kommandozeile habe und den könnte ich jetzt weiter und weiter und weiter machen, aber das ist nicht der Sinn hier, sondern ich möchte euch das Visual Studio Tooling zeigen. Wieder Extend. Na. Okay. Das hieß mal Multi-Device Hybrid Apps for Visual Studio Extension. Deshalb ist dieser Titel auch so ein bisschen lang in der Agenda, weil zu damaligen Zeitpunkt war das halt der Hybrid-App-Gedöns. Und mittlerweile ist es einfach nur Visual Studio Tools for Cordova oder für Apache Cordova. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie der richtige Bezeichner heißt. Ist auch nicht wichtig. Also wenn ihr euch die Aufnahme anschaut, heißt wahrscheinlich anders, wenn ihr sie schaut. Es erlaubt mir, all die notwendigen Schritte, um eben Apache Cordova Apps in Visual Studio mit all den Features, die Visual Studio zur Verfügung steht, auch zu entwickeln. Das heißt IntelliSense-Unterstützung. Ja. Und zwar nicht nur im Rahmen der JavaScript-Dateien, nein, auch im Rahmen der Bauer-JSON-Datei, der Package-JSON-Datei und so weiter. Ich habe auch TaskRunner-Integration mit Grunt in Visual Studio, die ich dann nutzen kann in Apache Cordova. Und was ich euch nicht gezeigt habe, ist, was es eigentlich bedeutet, Cordova auf einem Windows-System zu installieren. Das sind nämlich durchaus ein paar Schritte, die ich tun muss. Ja. Es gibt nämlich Abhängigkeiten. Also wenn ich für alle Plattformen entwickeln möchte, und zwar entwickeln möchte in dem Sinne, dass ich nicht nur das Paket erzeuge, sondern das Paket auch in den Store schiebe, dann benötige ich all diese Komponenten. Das ist zum einen ein Paketmanager, damit Node kommt und Node auch selber. Chrome wird auch von uns installiert, wenn ihr euch Visual Studio installiert. 2015 CDB6. Wir installieren Chrome mit. Hat einen Grund. Es liegt an dem Ripple-Emulator. Der ist nämlich relativ nett und erlaubt es mir, entsprechende Apache Cordova-Apps zu testen, lokal, ohne dass ich ein Device habe. Dann haben wir Git, wir haben Apache Ant für Android, für das Building der APK-Packages, Java natürlich, das JDK von Java und auch natürlich das Android-SDK. Und das Android-SDK ist etwas, was ich trotz Installation mit Visual Studio auch noch manuell immer mal wieder anschauen muss, weil es ja verschiedene Android-Level-API, also es gibt unterschiedliche Levels in API-Toolsets von Android. Das aktuelle Level ist, glaube ich, 24 für das Lollipop ADK, das da draußen ist. Ich habe einen Apple iTunes, damit ich eben auf das Apple-Device deployen kann, ja, und entsprechend auch das Paket laden kann. Und ja, all das benötigt Konfiguration und so weiter und so fort. Und das habe ich auf der Kommandozeile natürlich alles manuell zu tun. Und das nimmt mir halt Visual Studio Tools für Apache Cordova ab, wenn ich das tue. Von der Architektur gibt es aber einen richtig gravierenden, großen Unterschied Stand heute zwischen iOS, Android und Windows. Also meine App läuft ja im gelben Bereich. Das ist auch bei iOS und Android der Cordova WebView. Das bedeutet, dort wird die App gehostet. Wenn die App jetzt mit der nativen API kommunizieren möchte, dann ruft sie über die JavaScript-Brücke in diese API rein und dort wird dann das jeweilige native implementierte Plugin aufgerufen und gibt dann den Wert zurück, den ich dann oder führt die Aktion aus, die ich dann angetriggert habe. Das ist, wie wir sehen, auch ein komplett anderer Kontext, ja, den das iOS und Android hat. Das ist Cordova WebView, das ist separiert vom Betriebssystem, weil eben Android nicht nativ JavaScript unterstützt. Ja? Oder auch iOS nicht nativ JavaScript ausführen kann. Das ist anders bei uns. Wir führen nativ JavaScript aus. Das bedeutet, wir haben hier einen anderen Security-Kontext und dementsprechend ergeben sich halt ein paar andere Sicherheitsrichtlinien, die man im Projekt antreffen wird. Ja? Also das merkt man das erste Mal, wenn man versucht, dynamisch HTML zu ändern im DOM. Dann wird man erstmal auf den Fehler laufen, weil das so nicht erlaubt ist bei uns. Da muss man erst explizit sagen, bitte unsafe Code ausführen und das DOM ruhig manipulieren von auswärtigem Code. Aber auch dafür gibt es mittlerweile eine Lösung. Aber das ist so der große Unterschied zwischen den drei Plattformen, also bei iOS, Android und bei uns. Aus Entwicklungssicht hat jetzt mit Visual Studio die Erstellung für Windows und für Android den gleichen Ablauf, sprich, ich habe mein Paket, ich baue entsprechend und bekomme ein physikalisches Paket raus, das ich direkt ausführen kann. Bei iOS ist es so, ich benötige immer noch Xcode, was natürlich erstellt wird, ist ein ARM-fähiges Paket, das entsprechend auf iOS kompiliert werden muss. Und wir bieten hier mit VSMDA eine Möglichkeit, eben mit dem Remote Host zu kommunizieren. Das heißt, ich installiere mir auf OS X einen Agent und dieser Agent kann dann per IP-Adresse in Visual Studio referenziert werden. Das heißt, wenn ich aus Visual Studio zum Beispiel heraus die App starte, dann habe ich die Möglichkeit, einfach F5 zu drücken und auf dem OS X startet dann entsprechend der Emulator mit der App. Ja? So ähnlich, wie wir das auch von Xamarin vielleicht schon mal gesehen haben. Dazu brauche ich aber eben, wie gesagt, diesen VSMDA Remote Agent auf OS X installiert und adressiert zu machen. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man CordovaS Visual Studio 2015 CDP6 macht. Gleich mal vorweg, es kann sein, es funktioniert sofort, es kann sein, es funktioniert gar nichts. Ich habe momentan kein deterministisches Verhalten auf meinem System. Insofern hoffen wir, dass es klappt. Es liegt aber daran, dass ich in Windows 10 Technical Preview 2 habe und eben dieses Tooling noch installiert. Ja. Und in meinem Mauszeiger jetzt nicht sehe. Das ist natürlich schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nochmal bitte? Das ist auf dem Projektor. Ah, danke. So machen wir das mal zu. Dann starten wir jetzt mal Visual Studio. Ich kann Apache Cordova Apps in 2 Sprachvarianten schreiben. Ich gehe mal auf Projekt neu. So, zum einen habe ich jetzt hier JavaScript ausgewählt und ihr seht, ich habe hier den Apache Cordova Apps Knoten drin und der ist oben letztendlich schon ausgewählt, Blank App in Klammern Apache Cordova. Das ist das Template, um eine App für Apache Cordova zu paketieren. Das gleiche gibt es auch noch zusätzlich für TypeScript. Ja. TypeScript selbst ist ja nur ein Superset von JavaScript und für diejenigen, die JavaScript jetzt vielleicht nicht ganz so toll finden, ja, also ich persönlich mag es, aber es gibt Leute, die es halt nicht ganz so toll finden, für die ist TypeScript unter Umständen eine gute Alternative. Es bringt mir nämlich ein paar Vorteile, speziell auch, wenn es mal über diese typischen Demo-Apps, die ich hier so schreibe, hinausgeht, nämlich richtig viel Code geschrieben wird. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, eben auch typisiert zu arbeiten, Schnittstellen zu definieren, wie ich das aus C-Sharp heraus gewohnt bin und entsprechend dann auch mit IntelliSense zu arbeiten und bekomme sofort Compile-Fehler beim Bauen des Paketes, obwohl es zur Laufzeit eigentlich einfach laufen würde und halt einen Laufzeitfehler schmeißen würde. Also es erzeugt einfach nur JavaScript, aber es prüft schon beim Kompilieren, ob dieser JavaScript, den ich da mit TypeScript geschrieben habe, eigentlich sinnvoll ist und zeigt mir das gleich auf im Editor. So, jetzt machen wir mal eine Blank Cordova App 10. Und dem aufmerksamen Teilnehmer wird aufgefallen sein, na, dass ich jetzt hier eine andere Verzeichnisstruktur habe. Das mag ja unter Umständen ziemlich blöd sein, wenn man schon viel mit Cordova auf der anderen Ebene gearbeitet hat und denkt sich jetzt so ein bisschen, ja, Microsoft, warum macht ihr immer alles anders? Ja. Das ist in der Tat eine andere Verzeichnisstruktur, das hat aber auch einen Hintergrund. Wir brauchen ja noch zusätzliche Informationen, um die eigentlichen Pakete zu erstellen, damit eben das Tooling reibungslos funktioniert, damit wir zusätzliche Shims einfügen können. Mit Shims meine ich zum Beispiel, wenn wir jetzt hier mal reingehen in den Scripts-Folder, da gibt es hier dieses Plattform Overrides.js. Dort sind spezifische Einstiegspunkte, also das ist ein Einstiegspunkt für das Cordova-Tooling auf der Visual Studio-Seite, um plattformspezifische Erweiterungen einzubinden, Fixes einzubinden, Polyfills einzubinden. Zum Beispiel das Problem mit dem dynamischen Ändern von HTML-DOM-Elementen in einer Windows Store App, was ja per se eine sichere Umgebung ist und es mir nicht erlaubt, sodass ich sie unsicher markieren muss. Da gibt es eine entsprechende Shim, die kommt dann ins Spiel. Wenn wir jetzt hier mal nochmal reingucken. Die kommt dann ins Spiel, wenn ich zum Beispiel für Windows baue. Da gibt es die gleiche Datei, platform-overrides.js und die referenziert winstore-js-compat.js. Die ist wichtig, um zum Beispiel Angular in der Windows Store App reibungslos laufen zu lassen, ja, mit der momentanen Version. Und für Android gibt es auch für die 2.3er Version auch noch so eine Shim-Erweiterung, die entsprechend hier greift. Also es gibt, wie gesagt, ein paar Sachen, die sind im Tooling fürs Visual Studio speziell zur Verfügung gestellt worden, um die Pakete zu bauen und die Entwicklung einfacher zu machen. Unser Projekt befindet sich jetzt hier, das ist jetzt die Index.html. So, da ist sie. Da wird halt Cordova referenziert, die Plattform Overrides und Index. Und wenn ich das Ganze jetzt hier starte, sehen wir oben, da gibt es jetzt hier zum einen das Ziel Plattform Android und verschiedene in der Combo-Box noch verschiedene Sachen, die ich auswählen kann. Die kann ich mal ganz kurz aufmachen. Das ist jetzt hier Ripple zum einen und zum anderen eben auch der Visual Studio Emulator, der mit Visual Studio 2015 mitkommt. Ripple selbst ist jetzt ein Webtooling. Ich starte es mal. Das auch schon, das Starten auf meiner Maschine kann sein, dass es funktioniert, kann sein, dass es nicht funktioniert. Hat aber sofort jetzt funktioniert. Ich bin überwältigt. So, er hat die App gestartet in Ripple. Er springt jetzt wieder in Visual Studio zurück. Das liegt daran, dass wir uns jetzt im Debugging-Modus befinden. Das heißt, Visual Studio hat sich jetzt sozusagen in die F12-Tools des Browsers integriert, in dem Fall von Chrome. Und zeigt mir automatisch das gebaute DOM an. Ich habe die Möglichkeit, hier unten rechts die JavaScript-Konsole zu adressieren. Aber ich kann natürlich auch hier mir meine Anwendung entsprechend testen. Da steht jetzt nicht viel drin. Hello, your application is ready. Und hier sehen wir, dass ich verschiedene Plattformen zur Auswahl habe. Dass ich auch so Sachen habe wie ein Accelerometer, wie wir das so von dem Emulator her kennen. Also ich kann auch durchaus Sachen testen, die ich von einem typischen Windows Phone Emulator erwarten würde in meiner entsprechenden Cordova-App, ohne dass ich einen entsprechenden Device-Emulator installiert habe mit diesem Ripple-Tooling. Und dieses Tooling benötigt halt Chrome und deshalb wird Chrome mit installiert. So. Wir können uns jetzt einfach mal eine App reinziehen, die schon existiert. Dazu gehen wir in das Demo-Verzeichnis. Demo 1. Diese App macht nichts Besonderes. Ich schaue mal ganz kurz, dass ich alles Notwendige ziehe. Nämlich diese drei Sachen, vier Sachen, mehr ziehe ich jetzt mal nicht. Die ziehe ich einfach auf meinen Solution drauf, sage Apply to all items. Und dann Always Reload, Yes to all. Und dann sehen wir jetzt hier erstmal einen riesen Kommentar, den kann ich mal rausschmeißen. Schauen wir uns mal kurz an, was die macht, die App. Zum einen hat die jetzt hier oben einen Angular Tag, dass es sich um eine Angular App handelt. Zum anderen hat sie in diesem Div hier unten einen Angular Controller definiert. Und zwar mit der Controller-S-Syntax. Und diese S-Syntax erlaubt es mir einfach, wenn sich, also den Dollar-Scope wegzulassen bei einem Angular-Controller. Insofern werden wir uns gleich den Code vom Controller angucken. Und ich habe jetzt hier einfach nur mein vm.hello. Das heißt, aus dem View-Model hole ich mir die Eigenschaft hello und zeige sie über Data-Binding in diesem Header 2 an. Und ich habe noch einen Button, der ruft dann Take Photo im View Model auf, ja? Also die Funktion Take Photo, und das wird gebunden mit dem Angular Attribut ng-click. Aber was wir auch sehen ist, dass ich hier unten Bauer Components Angular, Angular.js eingebunden habe, und das habe ich jetzt gar nicht hier drin, und dass ich ins JS-Verzeichnis reingehe. Das bedeutet, standardmäßig ist in Visual Studio Apache Cordova alle Skriptdateien im Scripts-Folder drin. Das wird sich ändern zum Release von Visual Studio 2015. Das ist dann entsprechend auch konfigurierbar, wie ich das dann haben möchte. Aber standardmäßig ist es das Scripts-Folder. Das heißt, immer wenn ich jetzt einen Wizard laufen lasse oder irgendwas, dann wird er mir das in Scripts-Folder über NuGet zum Beispiel neue JavaScript-Dateien hinzupacken. Ich habe jetzt ein bisschen Demo-Skript, weil ich ja, wie gesagt, schon ein bisschen älter bin. Und das Erste, was ich machen möchte, ist eine neue JSON-Datei anlegen. Diese neue JSON-Datei soll einfach package.json heißen. Das mache ich jetzt manuell. Das liegt daran, dass in diesem CTP das Frontend-Tooling im Solution Explorer noch nicht eingebaut ist. Das heißt, ich kann jetzt hier noch nicht zum Beispiel sagen, rechte Maustaste, npm, ja, lad mir Packages vom npm. Das kann ich jetzt, und dann erzeugt er mir automatisch ein Package JSON. Das macht er in diesem Tooling noch nicht. Was er aber in diesem Tooling durchaus schon macht, ist, mir die komplette IntelliSense anbieten für die Package-JSON-Datei. Das bedeutet, ich kann jetzt hier reinschreiben, dass ich der Autor bin, da ist Paris, paris@microsoft.com. Und wir machen die MIT. Ich weiß gar nicht, was ISC für eine Lizenzform ist. So, und dann habe ich sofort jetzt, wenn ich ein neues Element hinzufügen möchte, IntelliSense. Das heißt, ich möchte zum Beispiel Dev-Dependencies hinzufügen. Ja? Und Dev-Dependencies möchte ich zum Beispiel Grunt haben. Und zwar schaut er dann jetzt wirklich live im System nach, welche Versionsnummern gerade denn so aktuell sind. Und ich möchte alles um die Version 4.5 haben, also auch die meiner Versions. Ich kann sagen, alles größer oder genau. Ja? Wir nehmen den hier. Dann brauchen wir noch zusätzlich Contrib Concat. Da erzähle ich gleich, was das alles ist. Und zu guter Letzt brauchen wir noch ein Contrib Uglify. So. Und was ist Grunt? Ja? Rechts mache ich jetzt mal Folgendes. Wenn ich jetzt hier mal diesen Show Me All Files anmache, dann sehen wir auch die Verzeichnisstruktur, die nicht im Projekt eingebunden ist. Und wenn ich jetzt hier das Package.json speichere, dann können wir mal hier in den Output gehen, dann sehen wir, dass er jetzt ein NPM-Install macht. Und rechts erscheint jetzt ein Verzeichnis Node underscore Modules. Also er holt sich wirklich die Pakete jetzt runter, sobald ich speichere entsprechend. Und im Release wird er dann auch, wenn ich wieder eins entferne, ist auch wieder aus dem Node Modules rausnehmen. Aber das ist Stand heute, wie das Tooling jetzt hier in diesen CDP integriert ist. Wer diese Web Essentials Tools installiert hat für ASP.NET, dort ist es schon vollkommen funktional. Und so kann man sich das auch für Apache Cordova Projekte dann im Release vorstellen. So, damit habe ich jetzt mal Grunt. Grunt ist ein Task-Runner, der auf JavaScript basiert. Er erlaubt es mir einfach zu definieren. So typische Aufgaben, die ich in einem Frontend-JavaScript-Entwicklung machen muss. Ja? Zum Beispiel das Zusammenfügen aller meiner JavaScript-Dateien zu einer großen. Das Minifizieren, das Verunstalten, Uglify, Verunstalten. Und entsprechend dann neu zu referenzieren oder andere Tasks zu machen, wie das Kopieren von irgendwelchen Dateien und so. Und das sind genau die gleichen Tools, die auch ein Webentwickler nutzt, der nicht mit Visual Studio arbeitet. Und es ist uns extrem wichtig, dass diese beiden Welten miteinander 1:1 arbeiten können, am gleichen Projekt. So, dann haben wir Debauer JSON. Uppala. Habe ich was Blödes gemacht, jawohl. So, das heißt, ich füge jetzt noch eine weitere Datei hinzu. Ich habe schon bis 16 Uhr Zeit, gell? Oder? Okay, super. Und zwar nennen wir die jetzt einfach mal Bauer. Fügen das hier rein. So, wie heißt die App? Was weiß ich? Was weiß ich? Das ist übrigens auch ein Passwort, das ich ab und zu benutze. Hätte ich vielleicht bei der Aufnahme jetzt nicht sagen sollen, aber egal. Und wir haben hier verschiedene Ignore-Module. Das können wir eigentlich mal rausnehmen hier. Das brauchen wir nicht. Und dann gibt es eben Dependencies, die ich angeben kann. So, ich möchte jetzt hier, das sind jetzt Frontend-Dependencies, die über Bauer geladen werden. Was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, also für Bauer gibt es eine öffentliche Registry im Web und für NPN eben auch. Ja, aber es ist auch möglich, die Tools auf eigene Registries umzubiegen. Vielleicht, wenn man in der internen Entwicklung im Intranet arbeitet, hat man vielleicht auch Kopien der öffentlichen Packages, die man vielleicht auch ein bisschen gereviewt hat. Ist ja manchmal notwendig. Also das kann man dann durchaus auch machen. So, dann nehmen wir mal hier Angular. Die Version und ja, das soll es mal gewesen sein. Wenn ich jetzt auf Speichern drücke, lädt er mir das entsprechend hier unter Bauer underscore Components rein. Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass es eben noch nicht das finale Tooling ist, brauche ich jetzt hier noch immer so ein paar Zwischenschritte, ja, wie Include in Project und so. Aber soll uns jetzt nicht stören. Das heißt, ich habe jetzt in meiner Index.html eben Bauer Components Angular, das ist genau der Pfad hier drin. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist ein Grunt-File hinzufügen. New JavaScript. Grandfile-Definitionen schreibt man in JavaScript. Und auch hier nehmen wir mal das hier. Pasten das hier rein. Machen wir ganz kurz Vollbild. Ich gehe gleich mit euch kurz durch, um was da geht. Wir schmeißen nur mal den Hinter raus. Der ist nämlich ziemlich rigoros und der Code, den ich hier geschrieben habe, ist absolut nicht mit den Regeln einverstanden, die hier standardmäßig definiert sind in diesem Beispiel. Deshalb raus mit dem Ding. Was ich jetzt hier mache, ist, ich habe eine Konfiguration von Grunt. Da definiere ich verschiedene Tasks, also Einstiegsmethoden, die ich nutzen kann. Also ich kann Concat, das ist eine Methode, und Uglify. Und die kriegt entsprechende Parameterobjekte mit. Und die kann ich jetzt hierzu, also zum einen sind die implementiert in diesen entsprechenden NPM-Paketen, die ich vorher mit Node-Package definiert habe. Grunt-Contrib, Concat und Uglify. Zum anderen kann ich jetzt sagen, registriere mir Tasks. Das heißt, der Default-Task ist einfach, füge mir Dateien zusammen und verunstalte diese. Ja? Mach daraus einfach minimales JavaScript. So, das ist mein Standard-Task. Wenn ich jetzt hier Ctrl-S gedrückt habe, habe ich jetzt hier unten den Task Runner Explorer. Mache ich mal ganz kurz groß. Das ist dieser hier. Das ist der gleiche, den wir auch in Web Essentials schon mal gesehen haben. Das ist ein Grunt Task Runner und der erlaubt es mir eben, Tasks manuell auszuführen, wenn ich möchte. So, der Concat Task, der geht hier ins JS-Verzeichnis rein. Schauen wir mal, was im JS-Verzeichnis drin ist. Index.js, das ist okay. Und macht daraus eine Datei, die da heißt name.concat.js. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Task mit der rechten Maustaste ausführe, sehen wir zum einen den Output der Konsole, der abgegriffen wird. Zum anderen sehen wir www.concat.js. Und in diesem Concat.js ist jetzt noch nichts zusammengefügt worden. Wir hatten ja nur eine Datei, deshalb ist da nicht viel passiert. Aber was wir noch machen können, ist, wir können das Ganze uglifyen. Und beim uglifyen geht er jetzt hier auf die Source und die Source stimmt jetzt noch nicht ganz. Ich möchte, dass er eben die Concat nimmt. Und der Name www, der kommt aus der Paketdefinition im Package.json. Ja. Das heißt, im Package.json steht hier dieses www drin. Ja. Deshalb kommt dieses www her. Und das Grunt-File selbst, das ist jetzt hier definiert, ich nehme also dieses Concat, spalte das ab, gehe hier aufs Uglify, rechte Maustaste, Run, und jetzt hat er mir eine minimierte Version davon gemacht. Ja. Die ist dahingehend minimiert, dass einfach die Variablennamen jetzt einfach mal kleiner sind. Ja, also ein A statt halt, was auch immer da zurückkam. So, und wenn jetzt alles tut und ich das Ganze starte, referenziert er immer noch die normale Datei, aber wir sehen jetzt hier, das ist, was letztendlich die Anwendung macht. Die Message Hello from Angular.js wird geschrieben und diese Nachricht, die kommt letztendlich aus unserem Angular-Controller, der hier definiert ist. Also das ist genau die App, die wir jetzt letztendlich benutzen. Nichts Spektakuläres. Wir definieren einen Controller, der hat genau ein View-Model. Ja, hier, dieses da. Und letztendlich, das ist der Wert Hello from Angular.js, der ausgegeben wird. Es gibt hier aber noch was Zweites, ja? Und das ist vielleicht wichtig. Das hier ist keine typische JavaScript-Funktion. Das hier ist die Möglichkeit, eben Plugins aufzurufen. Dafür gibt es eben unterschiedliche Einstiegspunkte. In dem Fall im Navigator-Objekt gibt es den Kameraknoten. Und der wird gefüllt von einem Plugin. Wenn ich Stand jetzt diesen Knoten aufführen würde, würde keine Funktion ausgeführt werden, weil ich nämlich Cordova noch nicht gesagt habe, dass eben ein Plugin benötigt wird. Und das unterscheidet jetzt zum Beispiel ein bisschen das Tooling von der Kommandozeile. Ich habe jetzt hier die Config.xml, aber die Config.xml bringt mir natürlich einen visuellen Designer mit. In dem Fall hier die Möglichkeit, das in Eingabefelder zu machen und auch die Möglichkeit, Plugins mir auszuwählen, die Bestandteil von Apache Cordova sind oder Custom Plugins. Das können lokale Git-Repositories sein, also lokale Verzeichnisse sein oder eben auch Git-Repositories. Und was ich aber jetzt hier brauche, ist einfach die Kamera. Das heißt, ich wähle das Kameramodul aus, sage Add und er fügt mir jetzt automatisch in meiner Apache Cordova-Funktion dieses Plugin hier hinzu. Ja? Und dieses Plugin können wir jetzt einfach nutzen, indem wir jetzt hier einfach nochmal den Ripple starten. Kann sein, dass ich einen Cache-Fehler habe. So ist es. So, nochmal hier. Dann komme ich nochmal in den Fehler rein. Ja, weiter. 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 Ah, machen wir nochmal zu. Nochmal auf. So, jetzt scheint es besser zu sein. Und wenn ich dann auf Foto gehe, kommt nichts. Aber da würde jetzt normalerweise ein Foto erscheinen. Deshalb, was macht der gewitzte Mensch? Er nimmt das richtige Projekt, 9, wo er es schon mal getestet hat. Und führt das gleich im Emulator aus. Also Ripple ist eine Möglichkeit und wir bringen ja mit Visual Studio 2015 einen eigenen Android-Emulator mit. Das bedeutet, der Android-Emulator, der mit dem Android ADK, also ADK mitkommt, der ist ein bisschen träge auf dem System, also dabei ist egal, auf welcher Plattform. Und hier haben wir einfach einen, der so ein auf unserer Technologie basiert, der startet ein bisschen schneller. Der hat einen Nachteil im Vergleich zum Android ADK-Emulator, er hat keine Play-Services dabei. Also falls man die testen möchte, da gibt es durchaus Möglichkeiten, das zu tun. Nichtsdestotrotz würde ich dann empfehlen, vielleicht mit einem richtigen physikalischen Device zu arbeiten an der Stelle. So, jetzt wird das hier nochmal gestartet. Das Paket wird draufgeschoben. Und es ist auch immer ganz nett zu sehen, da fehlt jetzt einfach das CSS, ist aber die gleiche Anwendung, es ist auch immer ganz nett zu sehen, dass einfach die gleiche Funktionalität hier auch auf einem Android-Device läuft und wenn ich hier auf Foto drücke, wird entsprechend die Kamera, in dem Fall im Emulator, dieses Testbild getriggert. Ich kann hier das Foto machen, auf OK drücken und bekomme dann die Nachricht Picture Taken von meiner Anwendung. Also relativ simpel, um da mal reinzugreifen. So. Wir haben gesehen, die zwei unterschiedlichen Projektstrukturen, aber unterm Strich ist es so, die Apache Cordova-Struktur wird natürlich weiterhin gepflegt. Die wird von unserem Tool gebaut. Die findet sich nämlich dann im Bildverzeichnis wieder und das ist genau die gleiche Struktur, zusätzlich diesen Verzeichnis-Merges ja, und RS für Ressourcen. Den ich aber natürlich dann auch in dem anderen Apache Cordova-Projekt haben kann, wenn ich möchte. Das bedeutet, hier haben wir die eigentliche Struktur, wie ich sie auch in meinem Apache Cordova-Tooling her von der Kommandozeile kenne. Dieses Kompatibilitäts-Issue ist, wie gesagt, eins, das wir mit der WinStore.js Compat, das ist ein Open-Source-Projekt, das von MS OpenTech kommt, zur Verfügung gestellt haben. Es ist einfach ein Stand heute wichtiger Shim, um zum Beispiel das Modifizieren des DOMs auf Windows Store Apps zu erlauben. Jetzt stellt sich aber die Frage, ja, und das ist genau die Frage, die ich mir selber immer stellen muss. Wenn ich mit Webtechnologie natürlich alle Geräte adressieren kann, relativ einfach mit einer Codebasis, und ich kann auch sogar ein CSS nehmen und das überall gleich aussehen lassen. Was ist aber, wenn ich wirklich auf einem Gerät ein ganz spezielles SDK ansprechen möchte? Zum Beispiel auf iOS ist HealthKit. Was ist dann mein Benefit, wenn ich mit Webtechnologie arbeite? Gegenüber der reinen nativen Implementierung, gegenüber der Implementierung mit Xamarin. Hat schon mal jemand Custom Plugins für Cordova implementiert? Das ist jetzt die HealthKit.js, ein Ausschnitt davon. Implementierung ist von Telerik. Die haben ja auch ein Tool, den, ich weiß gar nicht, wie es heißt, glaube App-Builder, das eben auch auf Cordova-Basis funktioniert und es mir erlaubt, JavaScript-Anwendungen eben auch für iOS oder Android zur Verfügung zu stellen. Da definieren wir oben eine Function HealthKit. Das ist das Objekt, das wir letztendlich zurückgeben. Hier wird gesagt, es gibt hier verschiedene Methoden. Ja? Zum Beispiel die Methode ReadDateOfBirth als Prototyp. Und dort wird einfach Cordova exec reingeschmissen. Das heißt, ich habe eine Schnittstelle, die sagt nichts anderes wie also führ das aus, das Paket, das ich dir reinschicke. Und die Antwort, die du mir rausschickst, werde ich analysieren und anschauen, was ist. Das ist das JavaScript-Bindeglied, um aus dem WebView heraus in die native Funktionalität reinzugehen. Bedeutet, ich brauche natürlich ein natives Gegenstück, das diesen Call annimmt. Das schreibe ich natürlich nach wie vor in Objective-C. Ja. In dem Fall implementiere ich den HealthKit-Header. Das ist jetzt wirklich nur die eine Methode mal rausgenommen und hier haben wir die Instanzmethode ReadDateOfBirth, bekommt einfach als Command, also als Message-Parameter den Command rein und gut ist. Und die Implementierung ist eigentlich auch relativ simpel, ja, um genau diesen einen Aufruf zu machen. Es ist halt ein bisschen gequetscht, weil ich wollte die gesamte Funktion draufkriegen, aber das ist einfach die Implementierung in der Objective-C. Und das ist genau das, was man sich dann überlegen muss, wenn man eine App schreibt für verschiedene Plattformen, aber doch vielleicht das ein oder andere Feature der Plattform nutzen möchte, wofür es kein standardisiertes Cordova-Plugin gibt, dann ist das der Weg, den ich beschreiten muss. So, zu guter Letzt noch. Die letzten 2 Minuten, ich bin ein bisschen über die Zeit, oder nicht ganz, aber fast. Es ist unheimlich wichtig, dass ihr darauf verzichtet, ja, auf Vendor-Prefixe. Benutzt einfach Webstandards, das ist mittlerweile alles Wichtige standardisiert, alles andere ist experimenteller Kruscht. Also Kruscht in dem Sinne, dass er halt schon irgendwann standardisiert wird, aber Stand heute nicht unbedingt der Fall ist. Und ich möchte behaupten, dass es eigentlich keinen Unterschied geben sollte zwischen mobiler Entwicklung und nicht mobiler Entwicklung, wenn es darum geht, das UI zu designen, weil ich eben halt auch für Desktop-Apps ja unterschiedliche Formfaktoren habe und vielleicht Formfaktoren habe, die ich noch gar nicht so richtig ja, gesehen habe durch meine eigenen Augen, indem ich irgendwas auf dem trage. Ich darf es nicht ganz sagen, weil ich aufgenommen werde. Aber das ist gewiss, mobile und nicht mobile Entwicklung, also vergesst vielleicht grundsätzlich mobile End-Development, es geht eigentlich nur noch um Entwicklung für verschiedene Formfaktoren für verschiedene Endgeräte. Das ist eigentlich alles eine Sache, die vereinheitlicht wird. Und mehr werden wir im Rahmen von Windows 10 auf der Build 2015 ankündigen. Wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, falls jemand vor Ort ist, ich bin auch da, also ich würde mich freuen, ich gebe euch dann auch ein Bier aus auf unserer Party, das kostet mich da nichts. Und nein, ich gebe euch auch so mal ein Bier aus. Falls ihr aber da nicht live dabei sein könnt vor Ort, das wird gestreamt, das könnt ihr euch anschauen und da gibt es definitiv die eine oder andere interessante Ankündigung in dem Bereich. Also Webentwicklung basierte, nee, mobile Entwicklung für, auf Webbasis, ja. Gut, Fragen im Anschluss, danke für euer Dasein und ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht und viel Spaß noch mit den Folgesessions. Er hat mich abgeklemmt, ja. Wie meinst du Metacode? Nee, ich habe da einfach, also die, da kannst du halt Aufgaben sozusagen reinpacken, die du sonst von Hand machen würdest oder über Batch-Files. Ja, das ist einfach nur eine Möglichkeit, etwas Tasks ablaufen zu lassen. So ähnlich wie bei MS-Build. Ja? Okay. Du kannst sagen, kopier mir die Dateien in eine rein, kopier das Verzeichnis darüber, lösch vielleicht das vorher. Ja, oder halt mit anderen. Wenn du in JavaScript unterwegs bist, dann bietet es sich an, dass du weiter JavaScript auch für deine Tasks schreibst. Das ist so der Grundgedanke von Grunt. Noch eine Frage? Okay, dann ab in die Pause.